Was glaubst du denn?
Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Wir suchen wieder Antworten auf Fragen von heute in Heiligen Schriften und wir, das sind Jutta Lehnert
und Katrin Wolf.
Genau, ich bin Journalistin und Künstlerin und du, Jutta?
Ich bin Theologin.
Und deswegen bist du auch genau die, ich jetzt frage. Denn wir haben ja schon vieles aus der Bibel besprochen, Situationen, Themen. Aber da fragt man sich natürlich, wie viel wissen wir denn eigentlich wirklich von Jesus? Also historisch betrachtet. Also wir haben irgendwie überall ein Bild von ihm. Aber was wissen wir wirklich von ihm?
Also historisch ist Jesus für uns nicht greifbar. Es gibt außer einer Erwähnung bei Tacitus und auch ein
wenig. Wer ist Tacitus?
Tacitus war ein römischer Schriftsteller und von ihm wissen wir ganz klar, dass es Jesus wirklich gegeben hat, denn er schreibt, dass er im Jahre 33 oder 35 in Jerusalem hingerichtet wurde, weil er kennt die Jesus-Anhänger, die Jesus-Gruppe. Und daher wissen wir also, es hat Jesus wirklich als historische Person gegeben. Und die Jesus-Leute tauchen ja auch schon bei Flavius Josephus, einem anderen Schriftsteller, auf. Also es ist schon, Jesus ist eine historische Gestalt, das ist verbürgt. Aber durch die Evangelien können wir kaum zu ihm als historischer Gestalt greifen. Die Evangelien haben eine andere Art, über ihn zu erzählen. Sie sind ja keine Berichterstattung wie heute in der Zeitung.
Ah, die Evangelien, würdest du also sagen, sind eher erzählte Bilder, wo wir eintauchen in Geschichten über Jesus, die wir überhaupt nicht belegen können. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen komisch, wenn historisch ist es wahrscheinlich nicht wirklich zu belegen, dass er übers Wasser gegangen ist.
Also die Evangelien sind, man müsste sagen, es ist Überzeugungsliteratur. Also es ist ein Gespräch, ein Überlegen, ein bildhaftes Erzählen, um den Glauben an Jesus lebendig zu halten. Das ist das Hauptinteresse der Evangelien, wobei jeder Evangelist eine andere Zielrichtung nochmal hat, weil er jeweils für eine andere Gruppe schreibt.
Ja, das hatten wir ja schon so ein bisschen mal. Wir werden gleich nochmal genauer auf Markus eingehen, aber ich würde doch gerne nochmal bei der Situation, bei der historischen Situation bleiben. Also wir wissen, Jesus ist gekreuzigt worden. Wie war denn die politische Situation überhaupt?
Also wir sind ja noch nicht im Jahre 70, wo es ganz schlimm wird in Jerusalem und in Palästina. Wir sind schon in der römischen Besatzungszeit im Jahre 30, aber es ist noch relativ gemäßigt, ja. Und der Hohepriester ist noch von Rom geduldet. Es ist so ein Stillhalteabkommen im Grunde genommen. Es ist noch keine direkte Gewalt erfahrbar in der damaligen Zeit. Aber Jesus, man kann ihn sich schon vorstellen als einen Menschen aus den kleinen Leuten, aus Galiläa, ja, so wird schon, das können wir schon glauben.
Woher nimmst du das?
Also wenn alle Evangelien das so wiedergeben, dann haben wir schon einen kleinen historischen Anhalt. Ich denke, dass man sich übereinstimmen konnte, zu sagen, er ist in Galiläa geboren. Oder, also Nazareth ist natürlich zu sagen, er ist in Nazareth geboren. Das ist natürlich wie ein theologischer Satz, ja, weil der Messias soll in Nazareth geboren werden. Das ist eine jüdische Überzeugung.
Wie weit ist Galiläa und Nazareth auseinander?
Nee, das ist ineinander. Aber dass es diesen Ort gibt, nicht wahr? Dass es diesen Ort gibt als die kleine Stadt, aus dem der Messias kommen muss, das ist natürlich dann klar, dass Jesus in Nazareth geboren werden muss, ganz klar.
Ja. Ah, okay.
Also es ist eher ein theologischer Ort als ein biografischer Ort. Aber man hat damals ja auch Man hat einen anderen Zugang zur Sprache und zum Erzählen gehabt als wir heute. Also wir erzählen ja oft nur, wir haben oft nur dürre Berichterstattung, also reine Fakten, Nachrichten. Wir denken, die Evangelisten hätten über Jesus eine Biografie geschrieben, wären so praktisch neben ihm hergelaufen und hätten jede kleine Begegnung, jedes Wort mitgeschrieben, alles, was er gemacht hat, was er gesehen hat, wer mit ihm gesprochen hat. Das ist natürlich überhaupt nicht so. Und er selbst hat auch nicht geschrieben. Also er hat keine Biografie hinterlassen und das, was wir lesen, sind keine Biografien.
Okay, ich glaube, das ist für viele doch nochmal irgendwie etwas, was man erstmal so ein bisschen verdauen muss. Weil, also wir nehmen einfach auch mal dieses Bild im Stall, die Krippe, Ochs und Esel. Das sind ja so Bilder, die uns suggerieren, ja, das war so, der hat zwei Eltern, da war dann wieder ein Wunder dabei. Aber es wird immer so getan, als wäre das Realität. Und ich meine, das ist ja dann auch das Witzige. Deswegen, eigentlich heißt es ja Glaube und nicht Wissen.
Also Lukas und Matthäus haben diese weihnachtlichen Bilder. Ich nenne sie jetzt mal weihnachtliche Bilder. Für sie wäre das Wort Weihnachten ja noch gar nicht in Frage gekommen. Es ist eine ganz späte Entwicklung. Und wollen damit eigentlich erzählen, der Jesus kommt aus der Armut, schon bei der Geburt, ne? Also in einem Stall und er wird, und Ochs und Esel ist natürlich nochmal eine Weissagung aus dem Alten Testament, nicht? Also in die Bilder sind vielfältig, vielschichtig, da tauchen viele Symbole auf, um zu sagen, hier wird der Messias geboren. Ja, die Engelschar zum Beispiel beim Lukas, der, und das ist dann auch noch eminent politisch, weil die Engelschar ist das Gegenbild zur Armee des römischen Kaisers, der ja auch immer vom Frieden spricht, obwohl er Kriege führt. Aber diese Engel singen jetzt, hier ist der wirkliche Friede, weil hier ist der friedliche Messias geboren worden. Es sind Bilder und wir denken immer, das ist historisch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir Weihnachten immer die Krippen sehen. Mit all den Figuren, auch die heiligen drei Könige kommen dann an, die kommen aus dem Matthäus-Evangelium. Wir werden natürlich in der Krippendarstellung werden mehrere Evangelien miteinander verwoben im Bild. Da geht es um die Weltbedeutung dieses Messias. Also die heiligen drei Könige aus dem Morgenland von überall her, geleitet vom Stern, ja, finden diesen Messias und erkennen in ihm den Herrn und huldigen ihm. Das ist eine Aussage natürlich des Matthäus-Evangeliums. Also, über die Weltbedeutung dieses Messias.
Also das heißt, ich muss es mir wirklich so übersetzen, dass das sozusagen alles wirklich coole Geschichten sind. Also so, wie ich irgendwie heute Filme sehe, die mich tief beeindrucken. Aber es sind eben Geschichten, um letztendlich eine Idee zu skizzieren und nicht einen historischen Menschen darzustellen. Also das weiß man alles gar nicht wirklich. Was weiß man, wie der vom Charakter her war, weiß man, dass der wirklich so streitbar war, war der radikal. Wissen wir da irgendwas von?
Also man weiß nicht, wie Jesus ausgesehen hat, man weiß nicht, welche Haarfarbe er hatte, wie groß er war, alles das weiß man nicht. Man kann nur denken, er muss dunkel gewesen sein, denn er kam ja aus Palästina. Also weiß und blond wie wir hier war er auf keinen Fall. Das ist das eine. Und streitbar, das kann man sich schon denken, weil es gibt mehrere Evangelien, die nebeneinander das Gleiche erzählen.
Nun könnte ich aber auch behaupten, die haben voneinander abgeschrieben.
Ja, nicht alle haben voneinander abgeschrieben. Also wenn eine Geschichte beim Johannes auftaucht, die aber bei den anderen drei Evangelisten nicht auftaucht, dann gibt es eine andere Tradition, die das Gleiche aber von Jesus behauptet, nicht? Wir müssen es ohnehin denken. Zunächst mal wird die Jesusgeschichte 40 Jahre lang nur mündlich weitergegeben. Also dass Menschen, Gruppen, mündlich sich die Jesus-Geschichten erzählen und aus ihnen leben. Es ist eben nicht eine Erfindung, sondern es sind Erfahrungen, die Menschen mit Jesus gemacht haben, die wollen weitererzählt werden. Oder Sätze, die Jesus gesprochen hat, oder ein Gebet, das man ihm in den Mund legt. Das, so fromm war er, das waren seine Worte. Ja, also das hält sich. Und das wird weitererzählt und weitererzählt. Und erst ganz spät fängt Markus an und schreibt das dann mal auf.
Aber kann ich daraus schließen, ich meine, das ist ja dann wirklich schon ein Wahnsinnswunder, wenn jemand anscheinend eine solche Wirkkraft hatte, dass sich das eben zuerst mündlich und dann immer weiter, also eigentlich wirklich wie so ein Samenkorn, das ja schier explodiert, stellt sich mir die Frage, war Jesus dann ja so radikal in seinen Ideen, dass das so gezündet hat? Im wahrsten Sinne des Wortes radikal, vielleicht erklärst du es auch mal.
Ja, radikal kommt von dem Wort Radix, das ist die Wurzel, also dass er vom tiefen Grund her, von seinem eigenen Glaubensgrund her, ein besonders stark geprägter Mensch war, der sehr überzeugend sein konnte. So weit überzeugend, dass die Menschen sagten, das ist der Messias. Der ist uns wirklich von Gott gesandt und ihm dann sogar den Titel Sohn Gottes gaben. Also dass sich 40 Jahre lang eine Erzählung oder Erzählungen hielten und nicht nur die Erzählung, sondern die Gruppen, die sich um diese Erzählungen bildeten. Ja, also die Erzählung war nie Privateigentum, sondern wurden immer in Gruppen weitergegeben, und dass das sich lebendig gehalten hat, das ist das ein ganz starkes Zeugnis dafür, wie wichtig, wie zentral, wie stark diese Persönlichkeit Jesu war, wie tief sein Glaube war, seine Überzeugungsfähigkeit. Also und vielleicht auch, dass Menschen aus ihm heraus stark blieben, widerstandsfähig blieben, mutig blieben, nicht depressiv wurden in der schlimmen Situation, die ja darauf folgte, bis hin zu 70 und dann noch später.
Ja.
Sondern ihren Mut behielt.
Und das ist ja eine spannende, also das finde ich ist ein spannender Punkt auch für heute, denn auch heute ist ja eine Situation, wo mancher geneigt ist, den Mut zu verlieren, oder wenn wir diese grausamen Bilder sehen, wo Menschen heutzutage verhungern, weil es politisch gewollt ist, da nicht den Mut zu verlieren, sondern einen tiefen Glauben zu behalten. Und würdest du mir dann folgen, wenn ich sagen würde, Jesus war radikal friedlich und diese Idee war so groß, dass sie sich weitergetragen hat?
Ja, das kann man wirklich sagen. Der Verzicht auf die Gewalt und auf die Gegengewalt, das trägt sich durch alle Erzählungen hindurch, obwohl er auch manchmal die Geduld verlieren kann. Er kann Tische umstoßen, wenn er wütend wird, wenn er sieht, was aus dem Gebetshaus, dem Tempel geworden ist. Aber der radikale Verzicht auf Gewalt und Gegengewalt, das hat mit dem Jesus zu tun und hat auch damit zu tun, dass die Jesus-Leute, die sich ja dann nachher, nach seinem Tod, nach der Auferstehungserfahrung bildeten, die also durchhielten, die an ihm festhielten, obwohl er gekreuzigt worden war, dass die sagen, wir machen bei dem Aufstand in Jerusalem im Jahr 70, bei der Gegengewalt des jüdischen Volkes oder bestimmter Gruppen des Jüdischen, machen wir nicht mit. Also weil wir, das können wir gleich noch ein bisschen genauer machen, aber weil dieser Jesus wusste, die Gegengewalt, auch die erfahrene Gewalt, die kann ja leicht zu Gegengewalt führen, die macht uns kaputt. Gewalt auf Gewalt sich auftürmen lassen, das führt in eine endlose Spirale der Gewalt, und der Jesus hat davon abgeraten. Also das war ein ganz klares Symbol, das sich durch alle Texte hindurchstreckt. Das war nicht Jesu Sache. Lieber Gewalt auf sich nehmen. Ja, Martin Luther King hat ja von dieser Idee nachher gezehrt. Mahatma Gandhi. Gewalt auf sich nehmen und erdulden, aushalten, widerständig bleiben, das ist eine ganze starke Form des Widerstandes, zu sagen, an mir bricht sich die Gewalt. Ich gebe mein Leben meinetwegen auch hin, aber ich will nicht gegen Gewalt und einen anderen töten. Also an mir bricht die Gewalt ab. Ganz einfach. Das ist ein schwere Sache. Es gibt noch immer Menschen, die in dieser Tradition stehen, natürlich. Wir heute im Aktuellen, wir denken ja oft ganz anders. Wir denken, eine Drohung muss eine Gegendrohung her, und dann sehen wir, wie die Spirale der Gewalt dann plötzlich an Tempo und an Größe gewinnt.
Ja, und das ist ja tatsächlich wirklich eine Größe und eine Stärke, die kaum vorstellbar ist, dass wenn dich jemand mit härtester Gewalt bedroht, dass du sagst, und ich werde diese brechen, indem ich friedlich bleibe. Unglaublich. Also du hast eben schon angedeutet, dass im Jahre 70 das Ganze eskaliert. Wir wollen das beim nächsten Mal besprechen, denn ich glaube, wir haben für heute schon eine Menge gelernt, was es eben alles nicht ist, und deswegen wollen wir genauer hinschauen, auch gerade im Hinblick auf die Kreuzigung, was wir dann eigentlich lernen und lesen können bei Markus. Damit werden wir uns beim nächsten Mal befassen, und insofern bleiben wir ganz konkret neugierig.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.